Gästeblog.
Ja, hallo Leute, das drittletzte Auswärtsspiel der Saison und das Debüt unseres neuen Cheftrainers Alexander Ende steht an. Und neben dem allseits beliebten Andi,
hallo,
haben wir auch einen gern gehörten Gast bei uns, nämlich Magdeburg- und NHL-Fan Thomas Haufe vom Nur der FCN-Podcast. Guten Tag, Thomas.
Ja, Grüße nach Düsseldorf. Zum Abstiegsgipfel, genau.
Oh ja.
Genau. Heute wird's ernst, denn ich sag mal so, wir alle drei hier haben kein leichtes Jahr hinter uns. Ne? Wenn wir jetzt mal so die Uhr ein Jahr zurückdrehen, da saßen wir mit ähnlichen Aufstiegshoffnungen so im Verfolgerfeld der Aufstiegsplätze in der zweiten Liga. Ja, und jetzt geht es für beide Clubs um den Klassenerhalt. Uns trennt aktuell ein Punkt. Bei uns gibt es dafür wirklich zahlreiche Gründe, die kennen natürlich unsere HörerInnen. Bei euch, da haben wir natürlich nicht so sehr den Eindruck, und das ist der Grund, warum wir dich hier haben, um dir mal so ein paar Steilvorlagen zu geben, was man so von außen sieht. Ne? Da gab es im Sommer natürlich den Abgang von Trainer Christian Tietz, dann gab es einen neuen Trainer, Markus Fiedler, der kam vom VfB Stuttgart 2, der ist aber inzwischen schon wieder weg, und Patrick Sander und Pascal Ibold haben übernommen. Außerdem verließen euch mit Martin Kaas, das hat ja die Öffentlichkeit und die Modalitäten dank Ex-Geschäftsführer Ottmar Schork vor dem Verein sozusagen mitbekommen, sowie Mohamed Elhankouri und Livan Burcu, um jetzt so die drei vielleicht wichtigsten Spieler zu nennen. Kannst du uns diese Einflüsse mal erklären und vielleicht, was eben sonst noch überhaupt dazu beigetragen hat, dass es dieses Jahr schlechter läuft bei euch?
Oha, ich hatte eigentlich gar nicht so viel Zeit eingeplant heute.
Doch. Nein, die ist also, extra so als voller Schlag gedacht, die Frage.
Ja, also du hast es ja schon gesagt. Also es gab natürlich im Sommer einige Umwälzungen, die dann doch nach 4,5 Jahren Christian Tietz ganz schön ins Kontor geschlagen haben. Trainer weg nach einer doch relativ langen Hängepartie auch, wo man, glaube ich, rückwirkend schon sagen muss, dass Ottmar Schork da ja zu spät einfach gehandelt hat. Dadurch hat man dann auf dem Transfermarkt locker 4 Wochen Rückstand. Und den konnten wir dann auch im Sommer nicht mehr aufholen. Du hast ja schon gesagt, Martin Kaas, bester Torschütze letzte Saison weggegangen. Livan Burcu zwangsweise in Anführungsstrichen wieder weggegangen, weil er ja von Union ausgeliehen war. Und Mohamed Elhankouri wollte wieder mehr Richtung Familie. Da hast du natürlich schon 3 wichtige Spieler verloren. Ja, also Kaas, bester Torschütze. Burcu hatte eine richtig gute Rückrunde. Und Elhankouri war bis zu seiner Verletzung auch ein sehr, 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 sehr wichtiger Bestandteil für diese Mannschaft. Ja, und das konntest du dann im Sommer nicht wirklich auffangen so richtig. Und das hat sich dann eben auch gerade zu Saisonbeginn gezeigt, gerade der Weggang von Martin Kaas, auch wenn er die ersten 3 Spiele noch da war, hat dann schon ganz schön reingehauen. Ja. Also wir hatten extreme Probleme, Tore zu erzielen. Also das Erspielen dieser Möglichkeiten oder das Spiel dann so ins gegnerische Drittel, das sah eigentlich auch unter Markus Fiedler gar nicht schlecht aus. Man hatte auch zu Beginn den Eindruck, dass diese Defensivsachen, die er verändern wollte, dass die fruchten. Ja, aber aus welchen Gründen auch immer, mit dem 4. Spiel ging dann dieser ganze Irrsinn los, wo wir zu Hause 4-5 verloren haben.
Im Hinspiel wohlgemerkt, das muss man dazu sagen.
Genau, ja genau. Das Rückspiel haben wir dann 5-4 gewonnen. Ja, genau. Und ja, und da ging das dann so, da bist du dann auch in so eine Abwehrspirale reingekommen, die du dann nicht mehr korrigieren konntest. Und leider Gottes war dann irgendwann, ich bleib dabei, ich bin von den fachlichen Fähigkeiten von Markus Fiedler, bin ich persönlich von dem, was ich so mitbekommen habe, immer noch überzeugt. Ich glaube, der wird seinen Weg machen. Wahrscheinlich war es einfach ein Jahr zu früh hier bei uns. Der Wechsel von Christian Tietz auf einen neuen Trainer nach 4,5 Jahren, ohne dass du dann als Trainer selber am Kader groß was verändern konntest. Ich glaube, sowas geht dann immer schief, weil die Mannschaft da auch noch zu sehr, ich sage jetzt, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber weil die Mannschaft auch noch zu sehr gefangen war in diesem Tietz-Fußball.
Kann man immer noch erkennen, oder? Also ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass komplett sich verändert hat, oder?
Nee, komplett nicht, aber ich finde schon, dass Sander so Kleinigkeiten verändert hat, die uns gut tun. Und da kommen wir gleich noch ein bisschen im Detail drauf. Ja, und letzten Endes muss man dann sagen, mit Patrick Sander und Pascal Ibold haben wir zumindest was die Punkte angeht, schon eine Trendwende geschafft. Wenn man jetzt mal nur die Tabelle nimmt, seitdem Sander da ist, stehen wir, glaube ich, sehr souverän im Mittelfeld mit 26 oder 27 Punkten. Also von daher sieht das, was das angeht, inzwischen ganz gut aus. Aber der Sommer war natürlich dann schon nicht so einfach. Dann im Winter auch. Dann hat Ottmar Schork im Winter auch nichts getan. Ich fand die Begründung dann eben auch sehr, sehr fragwürdig. Auf Nachfrage auf einer PK hat er dann gesagt, er wollte ich sage es jetzt sinngemäß, wortwörtlich kriege ich nicht mehr hin, aber ich habe gedacht, mich schüttelt's. Er wollte die gute Stimmung in der Mannschaft nicht kaputt machen, wenn man okay. zu viele Spieler von außen reinholt, wo ich mir dann denke,
mit guter Laune in die dritte Liga.
Wir reden hier, glaube ich, immer noch von Profisport und ich glaube, wir sind, und zu dem Zeitpunkt habe ich mir so gedacht, wir werden wahrscheinlich die bestgelaunteste Mannschaft auf dem Weg in die dritte Liga sein.
Genau.
Also das war schon abenteuerlich. Ja, und dann gab es jetzt im Februar gab es dann auch noch einen Abgang. Ich glaube, das war dann auch so ein bisschen so das endgültige Ende dann von, endgültiges Ende klingt auch nicht schlecht, von Ottmar Schork, weil hier ein Nachwuchstalent, was wir hier haben, in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga da doch ganz gut aufgespielt hat, in 19 Spielen, 10 Torbeteiligungen, hat er auch schon mal paar Minuten in der zweiten Liga auch reingeschnuppert.
Ach, ist das der nach Paderborn ist?
Oder? Genau, der hat dann nach einer Hängepartie, nachdem man da so von dieser Seite hört, ist der Verein nicht so aus dem Tee gekommen, was das Angebot angeht. Hm. Ja, da war Paderborn eben schneller. Und ich sag mal, wenn man nach Paderborn guckt, da weiß man eben, was man bekommt.
Ja.
Paderborn ist ja auch dafür bekannt inzwischen, dass man junge Spieler auch durchaus dahingehend entwickelt, dass sie den nächsten Schritt machen können und auch werden. Ja, von daher war das ein guter Schritt. Und das war dann, glaube ich, so auch das letzte i-Tüpfelchen, was dann dafür gesorgt hat, dass Ottmar Schork dann jetzt gehen musste. Aber ich sage es auch hier an der Stelle auch sehr gerne nochmal, die 4,5 Jahre oder die 5,5 Jahre, die Ottmar Schork jetzt hier war, waren jetzt nicht die schlechtesten. Mhm. Ganz im Gegenteil, da lief sehr, sehr viel gut und da ist man hier in Magdeburg in Gänze auch dann auch letzten Endes dankbar für die Arbeit, die er gemacht hat.
Okay, ja. Wie ist seine Nachfolge jetzt geregelt?
Na, man hat jetzt Per Jägel geholt. Der war vorher bei Viktoria Berlin und Austria Klagenfurt. Okay. Das ist so dieses Gestrüpp von irgendeinem Kroaten, der mit einem kroatischen Verein, Austria Klagenfurt und Viktoria Berlin, also so ein Dreierbündnis da hatte, irgendwie so ein ganz komisches Ding.
Multi-Club Ownership.
Ja, genau so in die Richtung. Ja. Und hat man jetzt Per Jägel geholt. Der macht jetzt zumindest im sportlichen Bereich die Nachfolge. Also er ist jetzt Sportdirektor. Ottmar Schork war ja im Vorstand als Geschäftsführer. Also nicht im Vorstand, sondern er war Geschäftsführer Sport. Und Per Jägel soll jetzt erstmal das Thema im sportlichen Bereich machen. Das Finanzielle macht dann weiter Martin Geisthardt, der das ja vorher auch schon gemacht hat. Okay. Und ich denke mal, das hängt jetzt so ein bisschen von der Ligenzugehörigkeit ab, wo wir nächste Saison spielen. Wenn wir absteigen sollten, denke ich mal, wird man den Geschäftsführer Sport nicht neu besetzen. Sollte man in der zweiten Liga bleiben, kann ich mir vorstellen, wird man die Stelle auch neu besetzen dann.
Okay. Aber das würdest du sagen, waren so die Gründe letztendlich, also der ja ein bisschen verpasste Transfersommer, auch sicherlich das große Loch jetzt einfach das Tetz hinterlassen hat, wenn ein Trainer so viele Jahre in einem Verein ist.
Ja, absolut.
Und ja, letztendlich vielleicht auch ein bisschen natürlich auch Themen, die ihr auch schon vorher hattet, die nur nicht so stark zum Beispiel letzte Saison ins Kontor geschlagen haben.
Ja, du konntest letzte Saison vieles kaschieren, auch geschuldet der Liga, die ja an der Spitze, bleibe ich dabei, einfach nicht konstant genug war. Und da konntest du natürlich davon profitieren. Und wenn man überlegt, wir haben letztes Jahr 52 Gegentore bekommen, das ist eigentlich kein Platz. Das ist keine Anzahl an Gegentoren, mit der du am Ende Fünfter werden darfst in der normalen Welt. Also von daher, da lief einiges einfach sehr, sehr positiv letzte Saison. Und dass das so nicht zu wiederholen war, glaube ich, in Magdeburg fast jedem klar.
Ja. Ihr habt euch ja jetzt, du hast es gerade angesprochen, unter Patrick Sander wieder stabilisiert, habt in Münster gewonnen, gegen Bochum gewonnen, jetzt Paderborn. War ein bisschen wilder jetzt am Wochenende das Spiel. Wo steht der erste FC Magdeburg gerade? Standardschwäche scheint ihr nicht so loszuwerden, schon 22 Gegentore. Worauf müssen wir uns gefasst machen jetzt bei euch?
Ja, ich glaube, was man schon sagen muss, und das hat man auch in Paderborn gesehen, was man der Mannschaft in keinster Weise vorwerfen kann, ist, dass sie nicht will. Also die Moral ist absolut intakt. Auch der, was das angeht, Barış Artık ist da wirklich gerade für mich der Spieler der Rückrunde. Der geht da extrem voran, macht viele gute Sachen inzwischen, hat seine Form absolut wiedergefunden, ist wieder der Unterschiedsspieler, den wir brauchen in Magdeburg einfach auch.
Neben war Matthäus, auch ein Thema in der Schukowski. Hinrunde, dass er da nicht so formtechnisch immer gut drauf war, oder?
Genau. Und das merkt man jetzt einfach, er ist jetzt wieder in einer Verfassung, die ihm einfach auch erlaubt, wieder das zu spielen, was wir uns von ihm auch ein Stück weit erhoffen. Ja, also der hat offensiv immer eine Idee, ist schwer vom Ball zu trennen, hat sich auch im Griff inzwischen, was so gelbe Karten wegen Meckern angeht.
Hätte er ruhig am Wochenende noch mal eine drauflegen können.
6 oder 7 Spiele jetzt inzwischen, wo er keine Gelb kassiert hat wegen Meckern, das ist für ihn schon ein Fortschritt, ein großer Fortschritt, das muss man schon sagen. Also ist für mich wirklich der Spieler jetzt, der noch im Grunde wirklich neben Matthäus Schukowski, den muss man natürlich auch nennen, hier absolut für einen Unterschied sorgt. Und Paderborn jetzt, Andi, es war war ein wildes Spiel. Aber ich, wie gesagt, offensiv glaube ich schon, dass wir wieder absolut gefestigt sind. Mhm. Was natürlich katastrophal war am Wochenende, war, wie du schon gesagt hast, die Standardverteidigung, vor allem beim 1-0 und beim 2-1. Das 3-2 von Paderborn, das ist einfach gut gemacht. Das ist ein toller Kopfball von Bilbia, den musst du sowas machen, gegen den, also den Ball entgegenlaufen und das Ding dann so ins lange Eck köpfen. Das war schon geil. Und das über das 4-3 müssen wir nicht sprechen, das war Prädikat Tor des Monats.
Ja.
Aber eben auch geschuldet einer absolut grottenschlechten Abwehrleistung in dem Moment. Also was Mathiesen sich da denkt, warum er da den freien Raum, wo nichts passieren kann, ist abdeckt und dann nicht einfach zwei Schritte auf den Bilbia zugeht, keine Ahnung.
Ja, also insgesamt Die Defensive mit 55 Gegentoren aktuell die zweitschlechteste hinter Fürth. Also das ist schon ein Problem bei euch, ne?
Ja, absolut. Das zieht sich auch schon durch die ganze Saison, ja. Also das konnte Patrick Sander in einem gewissen Rahmen schon verändern, sage ich mal. Also es ist schon so, dass er mit der Umstellung auf Viererkette, die im Winter dann endgültig vollzogen wurde, finde ich schon, stehen wir, auch wenn das jetzt das Spiel gegen Paderborn nicht unbedingt hergibt, aber grundsätzlich stehen wir schon defensiv besser als in der Hinrunde. Wir lassen uns nicht mehr so einfach überlaufen, auch bei Ballverlusten ist es nicht mehr ganz so einfach, uns dann einfach mit einem langen Diagonalball weh zu tun, weil dann die Räume einfach nicht besetzt sind defensiv. Aber grundsätzlich ist das bei Standardsituationen weiterhin absolut abenteuerlich und da müssen wir ran, sonst wird es bis zum letzten Spieltag für uns definitiv auch um den Klassenerhalt gehen.
Da ist allerdings unser bester Standardschütze mit Muslia jetzt nicht mehr dabei, fällt ja mit Kreuzbandriss aus. Aber Shinta Appelkamp hat das früher zumindest auch ganz gut gemacht, durfte jetzt zuletzt das nur nicht mehr so häufig machen. Mal sehen, Standards, das eine Mittel, was bei uns halbwegs gut diese Saison funktioniert hat in der Offensive. Darum, das ist ein interessanter Match, auf jeden Fall. Ansonsten hast du es ja gesagt, jetzt spielt ihr meistens im klassischen 4-3-3, das Patrick Sander eingeführt hat. Vielleicht reden wir über ihn nochmal so ein bisschen. Ich sag mal, uns Veteranen ist der Name natürlich geläufig aus den Bundesliga-Zeiten als Coach von Energie Cottbus. Ich kann mich an das Hinspiel erinnern, da habe ich mir die PK vor Match bei euch in Magdeburg angeguckt. Ich sag mal so, da hat er sehr viel doziert. Fand ich etwas anstrengend persönlich, aber vielleicht mal so allgemein gesprochen, wie kommt er so als Typ bei euch an oder auch rüber? Und bist du grundsätzlich mit ihm als Trainer schon zufrieden und was er gerade bei euch bewegt? Und also er ist ja jetzt auch, ich glaube, 65 schon. Also ist das jetzt auch eine Lösung für die Zukunft oder ist das jetzt wirklich nur ein Thema bis Saisonende und dann sieht man weiter?
Ja, da fange ich mal an, würde ich sagen. Das weiß keiner so genau. Also okay. Per Jekyll hat da jetzt, ganz hat er jetzt gesagt, auf der Vorstellungs-PK auf Nachfrage Trainer, sicherlich auch um Ruhe in diese Thematik erstmal zu bringen bis zum Saisonende, dass er weiterhin plant mit Sander und Ewald. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz, weil ich schon glaube, dass man im Sommer auf jeden Fall gucken wird. Also ich wäre großer Freund davon, im Sommer definitiv auch alles auf den Prüfstand zu bringen. Da gehören auch die Trainer dazu. Wobei man aber schon sagen muss, grundsätzlich sind wir hier in Magdeburg mit Patrick Sander und Pascal Ewald nicht unzufrieden, um Gottes Willen. Also Patrick Sander sind ja beide aus der zweiten hochgerückt. Die haben ja lange Jahre die U23 trainiert. Also was heißt lange Jahre? Drei Jahre die U23 trainiert. Davor waren sie beide in der U19. Also die beiden arbeiten auch schon länger zusammen. Ich glaube, es sind inzwischen jetzt fünfeinhalb Jahre müssten das jetzt inzwischen sein.
Okay.
Die beide als Trainerduo auch schon zusammenarbeiten. Ja, war eine interne Lösung. Ich glaube immer noch, Ottmar Schork hat das damals gemacht, weil man keinen anderen Kandidaten hatte. Weil man also diese Fehlerentlassung auch nicht so auf dem Schirm hatte. Das ist dann, glaube ich, auch so eine Gemengelage gewesen. Deswegen hat man die beiden dann befördert. Ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, so als Typ, ich fand ihn anfangs auch gewöhnungsbedürftig. Inzwischen mag ich seine knorrige Art, muss ich ganz ehrlich sagen. Eben auch mal auf dumme Fragen dumm zu reagieren, gefällt mir. Und grundsätzlich ist ja das, was er sagt, auch jetzt nach dem Spiel gegen Paderborn, fand ich, er ordnet das auch gut ein. Da ist keine Schönrednerei da. Er sagt dann nach dem Spiel ganz klar, bei den ersten drei Toren verteidigen wir einfach schlecht. So. Mhm. Also Gegentoren. Und ja, das gefällt mir bei ihm. Und ich glaube, diese Ansprache, dass die auch, ich gehe davon aus und hoffe es, dass diese Ansprache natürlich auch intern so passiert. Und von daher denke ich schon, dass das insgesamt ein gutes Match ist. Wie das aber über den Sommer hinaus aussieht, das weiß keiner so richtig. Und ich habe bei ihm auch immer den Eindruck, wenn man ihn so auf den Pressekonferenzen beobachtet, ist nur ein Eindruck, ich weiß es nicht, aber ich habe manchmal so das Gefühl, er hat keinen Bock auf den ganzen Kram. Ja, er will am liebsten sich auf die Trainerbank setzen, dort coachen, aber dieses ganze Drumherum habe ich bei ihm immer so den Eindruck, das will der eigentlich auch nicht.
Also das klingt ja eher nach, eigentlich gehört er mehr so in den Nachwuchs. Ist das dann auch eine Option, dass er da vielleicht dann im Sommer hin zurückgeht einfach?
Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass er vielleicht noch ein, zwei Jahre dann die U23 wieder trainiert. Wenn man jetzt sagt, man holt einen neuen Trainer und dass Pascal Ewald aber oben bleibt als Co-Trainer, weil ich glaube schon, da ist jemand, man redet ja immer so von NLZ und Spielerausbildung, aber Pascal Ibold ist so für mich so auch ein Paradebeispiel dafür für eine Trainerausbildung. Mhm. Er ist er trainiert hier seitdem er, also hat angefangen in der U17 und hat sich jetzt dann über die U17, U19 und U23 eben hochgearbeitet in die erste Mannschaft. Ich fände das cool, wenn man jetzt wirklich sagt, man holt einen neuen Trainer, dass man, wenn man ihn dann auch in der ersten Mannschaft lassen würde als Co-Trainer, dass er da weiter Erfahrung sammeln kann und dass er dann hier irgendwann auch mal einen Cheftrainerposten übernimmt. Das würde mir echt gefallen, weil auch das gehört ja zu einer NLZ-Ausbildung, wie wir reden, und nicht immer nur Spieler.
Ja. Nee, das stimmt. Dann lass uns doch mal in die Mannschaftsteile reinschauen, so wie wir das üblicherweise hier machen. Wir fangen dieses Mal von vorne an, im Sturm, und Barış Artık hatten wir gerade schon kurz drüber gesprochen, und du hast auch schon den Namen Mateusz Zukowski in den Raum geworfen. Der kam ja von Slask Breslau und hat seine 16 Saisontore und 4 Assists erst seit seinem Debüt am 13. Spieltag, nämlich im Hinspiel gegen uns, alle geschossen. Mhm. Was wirklich beeindruckend ist. Was macht ihn so stark? Warum ist der so gut gerade?
Ja gut, weil er beim besten Club der Welt spielt. Erstmal das. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist einfach auch viel Selbstvertrauen bei ihm. Ja, also das ist, wenn man überlegt, er kam ja verletzt. Wurde ja im Sommer so last minute geholt, weil man überlegt hatte, nach dem Abgang von Kars kam er verletzt, er hatte einen Mittelfußbruch, ist dann dadurch, wie du schon gesagt hast, bis zum 13. Spieltag nicht spielfähig gewesen. Und das Kuriose ist, er wurde ja geholt als rechter Verteidiger.
Das wollte ich gerade sagen, er war gar nicht als Mittelstürmer doch eingeplant.
Also die Trainer, die ihn vorher hatten in Polen, die haben ihn alle als Rechtsverteidiger eingesetzt, beziehungsweise als rechten Schienenspieler. Und Patrick Sanders hat ihn im Training gesehen und hat gesagt, das ist mein neuer Mittelstürmer. Und wenn man den Bengel beobachtet, der hat einfach alles, was ein Mittelstürmer braucht. Ja, der ist schnell, er ist robust, hat einen super Abschluss. Also ich hoffe, ihr werdet auch Wochenende öfter mal in die Situation kommen, das zu sehen. Also der hat wirklich einen tollen Abschluss. Da gehen von 10 Bällen gehen 8 aufs Tor. So rum.
Von 8, 10, das finde ich gut.
Also da ist die Streuung ist da wirklich sehr gering. Also er schafft es wirklich, den Ball auch aufs Tor zu bringen. Und das ist ja immer schon mal wichtig, wenn du ein Tor schießen willst, dass der Ball auch aufs Tor geht und nicht neben das Tor. Sein rechter Fuß ist eine Waffe. Also er ist auch, wenn er mit Rücken zum Tor, wenn er sich dann aufdrehen kann, unheimlich gefährlich und am und auch um den 16er herum, also auch schon Tore erzielt außerhalb des 16ers, er zieht die Tore nicht nur im 16er, sondern ist auch in der Lage, aus der Entfernung mal drauf zu ziehen. Also das ist einfach, finde ich, so vom Gesamtpaket, wenn der noch ein bisschen kopfballstärker wäre, glaube ich, dann wäre es wirklich ein kompletter Stürmer. Ja. Also er hat vieles, was du als Stürmer brauchst.
Das heißt aber doch dann auch, sagen wir mal, ein Abschied im Sommer in höhere Gefilde. Ist das denkbar?
Ja, ich glaube, bei der Quote kannst du das nicht ausschließen. Ich bin ganz froh, dass Polen sich nicht für die WM qualifiziert hat.
Mhm, ja.
Aber sind sie auch selber schuld? Warum haben sie für die Relegation nicht den besten Stürmer nominiert, den sie haben?
Ja.
Eben mit Zukowski, ja, wenn man den zu Hause lässt, ist man eben auch selber schuld. Nein, also, aber ich glaube auch, also wenn, lass den Bengel mal noch 4, 5 Tore schießen, was nicht unrealistisch ist bei seinem Selbstvertrauen auch gerade, dann wird es sehr, sehr schwer, ihn im Sommer zu halten. Ja. Das ist klar. Aber er hat Vertrag, soweit ich weiß. Also wird auf jeden Fall eine Ablöse fällig. Oder er ist eben auch ein Typ, der sagt, Mensch, ihr habt mir hier Vertrauen geschenkt, als ich verletzt war und ich hänge noch ein Jahr dran. Wer weiß, also das wird dann der Sommer zeigen. Wenn wir absteigen, ist er weg, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn wir die Klasse halten, ich schätze ihn jetzt so ein, von dem, was man so hört, von Leuten, die dann näher dran sind, ist ja wohl auch ein sehr loyaler Typ. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht auch sagt, ich bleib noch ein Jahr. Aber das werden wir sehen. Also, aber ich glaube, fanseitig ist man hier schon auch darauf vorbereitet, dass Zukowski im Sommer sein, leider Gottes, nicht zu halten sein wird.
Mhm. Ja. Solange seine Vertragsmodalitäten nicht wieder, sagen wir mal, für alle gut einlesbar sind.
Nee, Ottmar Schork ist ja nicht mehr da.
Genau. Der Neue hat jetzt auch einfach einen Bildschirmschoner, ja.
Oder einfach ein Büro im zweiten Stock, wer weiß.
Ja, lass uns ins Mittelfeld wandern. Da sind ein paar Namen, die man vielleicht jetzt schon mal gehört hat, aber noch nicht so richtig eine Idee dazu hat. Da haben wir uns 3 rausgesucht, die wir hier mal von dir uns gerne erklären lassen wollten, nämlich Laurin Ulrich, Falko Michel und Silas Knacker im Mittelfeld. Was kannst du uns zu diesen 3 Jungs sagen, was wir in Düsseldorf vielleicht noch nicht wussten?
Ja, ich fange mit den Schlechteren an. Also Knacker, muss ich sagen, letzte Saison absolutes Brett. Mhm. Diese Saison, naja, puh, katastrophal klingt ein bisschen hart, aber okay. Ich sag mal so, ich bin froh, wenn er am Wochenende gegen euch nicht spielt. Es ist einfach im Zweikampfverhalten sehr fahrig.
Okay.
lässt sich schnell fallen. Also sobald ein Körperkontakt ist, liegt er am Boden und ich hasse sowas. Also egal, ob das eigene Spieler sind oder gegnerische Spieler, ich kann mit dieser Leichtfallerei, nachdem du angepustet wirst, ich kann damit nichts anfangen.
Da kommt der Schiedsrichter in dir durch.
Nee, ich glaube auch der ehemalige Spieler, der das als Spieler auch schon gehasst hat, wenn der Gegenspieler nach einem leichten Kontakt einfach gefallen ist. Und ja, also grundsätzlich technisch ein guter Spieler, auch einen guten Spielaufbau, aber eben wie gesagt, defensiv, glaube ich, gibt es bessere im Kader. Also dann möchte ich einfach mal Dario Steilmach nennen, der eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht hat im Laufe der Saison. Den sehe ich da inzwischen vor ihm. Also Gnaka halte ich jetzt nicht für so interessant für euch, sage ich mal.
Okay. Okay.
Michel, muss ich sagen, hat unter Sander und Ibold eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Der war ja letzte Saison schon da, hat unter Tietz eigentlich gar keine Rolle gespielt. Ja. Höchstens mal zu sporadischen Einsätzen, mal für 5 bis 10 Minuten und das auch immer sehr unregelmäßig. Jetzt aber unter Sander und Ibold ist er so, ich sag mal, so der Mann im defensiven Mittelfeld so fürs Grobe. Mhm, okay. Ja, Michel ist jetzt kein Spieler, der groß über Technik kommt, aber sehr laufstark, gutes Zweikampfverhalten. Manchmal noch ein Ticken zu weit weg auch von den Gegenspielern, aber deswegen reden wir auch von einem Abschiedskandidaten der zweiten Liga und nicht von den Bundesligisten.
Klar.
Aber grundsätzlich hat er eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht. Entwickelt auch hin und wieder mal Torgefahr, aber ist glaube ich, in dieser Dreierkette im Mittelfeld ist er so der defensivere Part, muss man einfach sagen. Ja, und Laurin Ulrich ist ein Glücksgriff. Absoluter Glücksgriff.
Das war so Fiedlers Schüler von Stuttgart.
Den hat Fiedler aus Stuttgart mitgebracht und er ist jetzt ausgeliehen. Also, der Bengel, der ist. Ach, der, also, ich komme da echt ins Schwärmen, wenn ich über den rede, weil der hat vieles. Das ist einer der wenigen Spieler bei uns, die auch wenn sie den Ball bekommen, immer offensiv denken. Also der dreht sehr selten defensiv auf, dreht immer offensiv auf. Also wenn er den Ball bekommt, ist immer die Drehung sofort in Richtung gegnerisches Tor und dann auch sofort Tempo aufnehmen. Unheimlich schwer vom Ball zu trennen, spielt gute Pässe, macht da wirklich sehr viel richtig, auch für sein Alter schon, finde ich, was das angeht, sehr abgewichst, ist auch gut pressingresistent, weil er eben auch eine gute Technik hat und beidfüßig ist. Ja, und jetzt hat er leider Gottes in Anführungsstrichen für uns auch angefangen, jetzt Tore zu schießen, hat er gegen Paderborn das 3-3 erzielt.
Ja.
Das war so sein Manko. Also das Thema Abschluss war so sein absolutes Manko bis hierhin. Hat sich oft auch in gute Positionen gebracht, aber hat einfach nicht das Tor getroffen. Selbst wenn er den Ball einfach nur auf den Torwart geschossen hat oder eben vorbei. Jetzt hat er gegen Paderborn getroffen. Meine Hoffnung war ja immer noch, dass er weiter nicht trifft, dass das andere übernehmen und dass wir ihn vielleicht noch ein Jahr behalten können.
Schieß vorbei.
Aber wenn der Laurin Ulrich jetzt auch noch anfängt, Tore zu erzielen, glaube ich, dann werden wir ihn im Sommer nicht noch ein Jahr von Stuttgart bekommen, wird er wahrscheinlich nach Stuttgart zurückkehren und dann vielleicht auch in die Bundesliga verliehen, weil für Stuttgart, glaube ich, wird es noch nicht reichen.
Ja.
Aber grundsätzlich ist das ein toller Spieler. Also der hat mit seinen 19 Jahren, der hat vieles, was du brauchst, um glaube ich, den Weg auch auf Sicht in die Bundesliga zu machen. Das muss man schon sagen, ja.
Ja, also die Offensive funktioniert insgesamt ganz gut. 46 Tore, das sind immerhin 20 mehr, als wir geschossen haben.
Ei, ei, ei.
Das ist aktuell Platz 8 in der Liga. Also ich sag mal, in der Hinrunde hattet ihr vielleicht hier und da noch so ein Abschlussproblem, auch gerade bevor Zukowski kam, dass ihr einfach vor euren Aufwand euch nicht so sehr belohnt habt. Aber das scheint mir jetzt deutlich weniger geworden zu sein als Problem. Aber gucken wir mal auf die Defensive. Und das hatten wir eben schon gesagt, da wird es ein bisschen schwieriger. Da ist nicht so viel neues Personal, aber man hat das Gefühl, dass die alle ihre Form aus der letzten Saison, und da war die Defensive ja auch nicht perfekt, das hat es schon angemerkt, aber da wirkten sie deutlich stabiler. Also ich blicke da vor allem auf Jean Hugonet und auf Markus Mathijssen, die gefühlt beide auch verletzungsbedingt, glaube ich, teilweise nicht so stark spielen. Tobias Müller hat, glaube ich, Hugonet auch inzwischen verdrängt in der Viererkette,
ja.
Spielt jetzt aber auch nicht immer so stabil. Ja, was sind die Gründe dafür? Hat das wirklich mit den Verletzungen zu tun oder siehst du da noch was
ja, ich glaub, ganz anderes? Ja, also Verletzungen, glaube ich, kann man da jetzt als Begründung nicht nehmen. Also bei Mathijssen bleibe ich der Überzeugung, das habe ich letzte Saison schon gesagt, bei Mathijssen bleibe ich einfach der Überzeugung, der war letzte Saison wie viele bei uns einfach auch drüber. Also die haben einfach auch ein Stück weit, also der war einfach, ich glaube, der war besser, als er wirklich ist. Ohne ihn jetzt schlecht reden zu wollen, dass man jetzt sagt, das ist kein Zweitliga, um Gottes Willen, das nicht. Aber ich glaube, Mathijssen ist einer von den Spielern gewesen, die letzte Saison einfach überperformt haben. Und da hatten wir letzte Saison schon 3, 4 im Kader, die da einfach drüber waren. Das sieht man bei Mathijssen einfach an bestimmten Stellen. Spielaufbau, gerade so seine Diagonalbälle, also seine hohen Flugbälle, überragend. Also ich weiß nicht, ob ihr gegen Bochum die Szenen gesehen habt, da leitet er das 1-0 mit einem tollen Flugball ein. Mhm. Das 2-0 von Barış Artık bereitet er mit einem richtig guten Diagonalball vor. Also das macht er wirklich gut, diese langen Bälle im Spielaufbau. dann zu verteilen. Das ist stark. Wo er ein bisschen abgebaut hat, ist defensiv. Also ich finde gerade so auch sein Stellungsspiel, das war jetzt auch gegen Paderborn wieder so, an zwei, drei Stellen, die dann auch, wo es dann wirklich auch brandgefährlich wurde, da ist er wirklich, boah, also da schüttelt es einen manchmal, weil man sich denkt, Junge, was machst du da eigentlich? Weil eigentlich kannst du es ja besser. Ansonsten ist Mathiesen, glaube ich, aber immer noch besser als Huguenet. Huguenet hat sich hier, ja, also das ist auch so eine Geschichte. Letzte Saison auch einer der Top, also einer der Leistungsträger gewesen.
Ja, galt auch als Wechselkandidat im Sommer, ne?
Ja, ist aber auch vielleicht ganz gut so. Ja, nee, ich erklär auch gleich warum. Okay. Es ist halt einfach, wenn ein Spieler im Winter in zwei Interviews davon redet, dass er sich ja in der Bundesliga sieht oder auch im Sommer davon redet, dass er sich in der Bundesliga sieht, dann erwarte ich einfach von diesem Spieler, dass er dann auch wie ein Bundesligaspieler spielt und nicht wie ein Drittligaspieler. Und das ist eben genau hier passiert. Man hatte so den Eindruck, der Bengel beschäftigt sich mehr damit, vielleicht davon zu reden, dass er in der Bundesliga gehört, als seine Leistung auf den Platz zu bringen. Und deswegen ist Jean-Huguenet hier schon auch ein bisschen gut gefallen, so auch in der Sympathie, weil das schon.
Ja, man hört's raus.
Man hat da schon den Eindruck, dem ist es halt wichtiger, auch im Winter gewesen, vielleicht zu wechseln. Also man könnte den Eindruck gewinnen, der wollte im Winter unbedingt wechseln und durfte nicht. Weil wenn man dann die Spiele danach von ihm sieht, wo er dann wieder fit, er war am Ende der Hinrunde verletzt, war er dann wieder fit. Wenn man dann die Spiele gesehen hat, hat man sich schon gefragt, Junge, wo bist du eigentlich mit deinen Gedanken gerade?
Ja. Es gibt erstaunlich viele Parallelen irgendwie, ne?
Ja, aber da muss ich sagen, zum Glück hat Patrick Sander da relativ schnell reagiert, hat ihn rausgenommen, hat dann Tobias Müller eben aufgestellt. Und dann kommen wir jetzt zu Tobi Müller. Tobi Müller macht sicherlich nichts Spektakuläres, aber ich finde, das, was er spielt, ist für diese Liga grundsolide. Er hat ein gutes Kopfballspiel, ein gutes Stellungsspiel. Er ist nicht der Schnellste, das macht er aber mit einem guten Stellungsspiel wett. Hat ein gutes Kopfballspiel und hat auch, ich sag mal, einen passablen Spielaufbau. Das, was ja bei uns auch wirklich gefordert ist, auch von den Innenverteidigern, dass sie eben auch Spielaufbau können. Das beherrscht er auch so gut, sag ich mal, dass es eben reicht, um da hinten dann auch zu spielen bei uns. Ohne, dass das jetzt irgendwie hochtrabend klingen soll. Also bitte nicht falsch verstehen. Ja. Und ja, er bringt halt defensiv einfach Dinge rein, die Huguenet einfach nicht mehr hatte zum Schluss. Ja.
Okay.
Gerade auch dieses Stabile im Zweikampf, macht wenig Fehler, kriegt und begeht wenig Fouls auch. Das war ja auch so ein Thema, gerade bei Huguenet und Mathiesen auch, die ja teilweise auch wirklich dumme Fouls dann begangen haben, weil sie einfach schlecht standen oder zu spät kamen. Das macht Tobi Müller alles nicht. Und Tobi Müller ist da wirklich grundsolide. Sicherlich kein Ausreißer nach oben, aber auch kein Ausreißer nach unten. Also wirklich eine grundsolide Zweitligasaison, die er da spielt. Okay. Und das ist, glaube ich, für einen Innenverteidiger nicht das Schlechteste in der Liga.
Ja, na, das klingt doch auf jeden Fall dann doch ganz okay. Blicken wir noch einen Schritt weiter nach hinten. Da musste man sich zumindest zwischenzeitlich zu Beginn der Rückrunde doch arge Sorgen machen. Denn Dominik Reimann im Tor, also insbesondere beim spektakulären 5:4 in Fürth, da ist er ja wirklich reihenweise an Eckbällen vorbeigesegelt. Aber es schien zumindest in der Phase, auch in den Spielen davor, danach, so ein bisschen grundsätzliches Problem bei ihm gewesen zu sein.
Ja.
Zuletzt hatte ich aber den Eindruck, das weißt du aber besser, dass er sich wieder ein bisschen stabilisiert
hat. Ja, absolut. Absolut. Ja.
Wie stehst du jetzt aktuell zu ihm und gäbe es eigentlich notfalls brauchbare Alternativen?
Bin, was den Torhüter, den Menschen Dominik Reimann beurteile ich nicht, den kenne ich nicht. Was den Torhüter Dominik Reimann angeht, bin ich immer noch sehr indifferent. Also es ist wirklich, er hat auf der Linie überragende Reflexe. Das ist auf der Linie, ist das ein toller Torwart. Also ich würde sagen, schon auch gehobenes Zweitliganiveau, das muss man wirklich sagen.
Okay.
Aber was dann den Rest angeht, gerade das Thema Stellungsspiel oder Strafraumbeherrschung, gerade auch bei hohen Bällen, ist wirklich, abenteuerlich. Und du hast es ja gesagt, diese Phase zu Beginn der Rückrunde mit dem Dresden-Spiel, wo er gepatzt hat, das Fürth-Spiel, wo er dreimal wirklich ganz schlecht aussieht, weil er da einfach auf der Linie klebt und sich da auch keinen Platz verschafft. Ja, wenn ich da andere Torhüter sehe, die dann eben auch mal einen Stürmer, der sich vor ihm stellt, ja, dann fliegt er halt mal 2 Meter nach vorne im Zweifel, ja. Aber das macht halt Dominik Reimann alles nicht. Hat sich aber ein Stück weit gebessert. Es gab jetzt gegen Bochum 2, 3 Szenen, wo ich mir dachte, oh, schön, gucke, macht er ja jetzt doch, dass er sich dann auch mal körperlich durchgesetzt hat gegen den Stürmer, bevor die Ecke da reinflog. Also grundsätzlich hat er sich gefangen. Er ist jetzt wieder der grundsolide Torwart, den du brauchst, auch in dieser Liga. An den Toren jetzt in den letzten Spielen hatte er nicht einmal irgendwie eine Aktie.
Ja,
also ich glaube schon, dass da eine Steigerung wieder da war, aber die war auch dringend nötig. Also war ja zu Beginn der Rückrunde, war das ja schon abenteuerlich. Und Alternative, also ich glaube, die Nummer 2, die wir haben, mit Noah Kruth, weiß ich nicht. Also ich habe Leute, die gehen relativ regelmäßig zur U23, die sagen, das ist definitiv nicht besser.
Okay. Ist er nicht auch gerade verletzt?
Die Nummer 3 ist auch angeschlagen. Deswegen hat jetzt am letzten Wochenende bei uns in der U23 ein doch relativ großes Torhüter-Talent gespielt, der Tjaak Möbius. Vielleicht wird man von dem noch öfter hören. Der war letztes Jahr auch U17-Nationaltorwart, ist als Nummer 3 mit zur WM gefahren. Den konnte man jetzt auch vertragstechnisch längerfristig an den Verein binden. Daher hoffen wir uns alle so ein bisschen, Mensch, das könnte vielleicht unsere neue Nummer 1 werden. Er hat jetzt, wie gesagt, auch in der U23 dann das erste Mal im Seniorenbereich gespielt. Hat das, nachdem ich es so gehört habe, auch sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja, und vielleicht ist das ja dann in ein, zwei Jahren unser neuer Torwart, wer weiß.
Ja, okay, interessant. Ja, vielleicht könnte er ja aufrücken nächstes Jahr in den Profikader zumindest. Ja.
Na, er kann glaube ich, noch, er ist jetzt im ersten U19-Jahrgang, könnte noch ein Jahr U19 spielen. Okay. Ich glaube, da würde ich ihn auch erstmal noch spielen lassen auf dem Niveau, beziehungsweise wenn man ihn hochzieht, dass man sagt, mach Spiel erstmal noch ein Jahr U23 und ihn dann in die erste Mannschaft hochzieht, weil ich glaube, nur zum Trainieren ist er zu verschenkt. Er ist jetzt in einem Alter, wo er spielen muss. Und ich glaube, da wäre jetzt die U17 dann, oder oh ja, nicht die U17, die U19 und die U23 dann erstmal die bessere Alternative, aber ich glaube, in dem Jahr kann man darüber definitiv reden, ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall interessant.
Kommen wir so langsam in Richtung Zielgerade. Die Prognosen für die zweite Liga sind ja etwas schwierig abzugeben. Ich meine, 8 Teams kloppen sich in einer Range von 4 Punkten da unten. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Die ersten 10 Teams können alle noch direkt absteigen. Also es ist wirklich, beziehungsweise die untersten 10 Teams, nicht die ersten 10 Teams, ne, können alle noch direkt absteigen. Es ist wild. Jede Woche verschiebt sich alles im Endeffekt. Deswegen eher so ein bisschen gefühlig. Was glaubst du, wie geht's beim FCM weiter? Schafft ihr den Klassenerhalt? Oder wird's bis zur letzten Sekunde ganz, ganz eng und dann glücklich hoch oder mit viel Pech runter? Also was sagt dein Bauch?
Ja, frag mich das nach dem Spiel am Samstag nochmal.
Das gilt auch für uns.
Ja. Also ich sag mal so, die Tendenz zeigt ja schon, auch wenn der Tabellenplatz jetzt wieder runterging auf Platz 15, aber die Tendenz zeigt ja schon eher nach oben. Du hast 7 Punkte geholt in den letzten 4 Spielen, hast Paderborn sehr viel abverlangt. Ich meine, die stehen auch nicht ohne Grund auf Platz 2. Hast die aber wirklich auch gut bespielt, hattest auch Möglichkeiten da, dass das Spiel auch, ich sag mal, in deine Richtung zu ziehen. Von daher bin ich eigentlich guter Dinge, dass die Mannschaft inzwischen auch dieses Thema Abstiegskampf komplett angenommen hat. Da hatte ich so zwischendrin den Eindruck, dass das nicht so der Fall ist. Inzwischen muss ich aber sagen, glaube ich wirklich, oder sieht man auch, dass die Mannschaft dieses Thema Abstiegskampf und auch wirklich, worum es geht, auch angenommen hat. Deswegen glaube ich, dass wir am Ende drinbleiben. Wann das passieren wird, das ist die große Frage. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich habe eigentlich keine Lust auf den letzten Spieltag zu Hause gegen Kaiserslautern, für die es dann um nichts mehr geht. Und für dich geht es vielleicht dann darum, dass du gewinnen musst. Da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Ja.
Undankbar, definitiv.
Und wenn ich dann noch drüber nachdenke, dass man eventuell, wenn man 16. wird, eine Relegation gegen Hansa Rostock spielen könnte, da habe ich ja noch weniger Bock drauf. Ja. Also rein aus Rivalitätsgründen natürlich. Aber ich glaube, mir einzubilden, dass wenn das tatsächlich die Relegationsbegegnung für den Aufstieg oder Klassenerhalt in die zweite Liga wird, dann muss das Rückspiel an einem neutralen Ort stattfinden. Also,
ja, wir haben ja so ein Szenario mit Rot-Weiß Essen, was auch.
Und dem MSV Duisburg.
Und dem MSV Duisburg, ja.
Ich glaube, dass wir drinbleiben am Ende. Und ich denke auch, und da bin ich jetzt ein bisschen optimistisch vielleicht, aber ich denke auch, dass wir vorm letzten Spieltag die nötigen Punkte haben, um drin zu bleiben.
Okay, also da würde ich sagen, das klang diese Saison auf jeden Fall schon mal anders bei dir.
Definitiv, das klang definitiv schon anders, das stimmt absolut.
Da haben die letzten Spiele ein bisschen was bewirkt. Was ist denn deine Prognose für das Spiel, also dein Tipp für das Spiel gegen Fortuna?
Ja, wir hatten sie ja, Thorsten, wir hatten sie ja schon ein bisschen detaillierter beide. Ich glaube tatsächlich, auch wenn das bescheuert klingt, dass der 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf als Favorit ins Spiel geht. Ich glaube aber schon, dass wir als leichter Favorit ins Spiel gehen. Was jetzt natürlich überhaupt nichts heißt, ja. Aber wir konnten diese völlig verkorkste Heimserie jetzt auch beenden mit dem Sieg gegen Bochum. Von daher ist das aus dem Kopf auch endlich raus. Zu Hause endlich mal wieder zu gewinnen. Ich denke, dass der Trainerwechsel bei euch nicht so viel bewirken wird. Ich hatte das mit Thorsten ja schon aufgrund einfach eurer extrem verletzten Misere, die ihr habt. Das sehe ich dann auch tatsächlich als kleinen Vorteil für uns, dass ihr da personell mal so gar nicht aus dem Vollen schöpfen könnt.
Ja, ich sag dir gleich unsere Aufstellung.
Natürlich habt ihr, Thorsten, da gebe ich dir recht, natürlich habt ihr immer noch eine Mannschaft, die in der Lage ist, in der zweiten Bundesliga auch die Klasse zu halten. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich sag mal, wenn dann so Leute wie Muslia jetzt zum Beispiel auch noch wegfallen, ist das jetzt für uns nicht zwingend ein Nachteil. Ja, sagen wir es mal so. Und deswegen glaube ich schon, dass wir in einem sehr, sehr spannenden Spiel am Wochenende hier das Ding zu Hause mit 2-1 ziehen werden.
Okay. Ja, ich halte mal dagegen. Wir werden erstmals diese Saison 3 Tore schießen und 3-1 gewinnen, sage ich so. Hast du eine mögliche Aufstellung von euch für uns? Kannst du die so aus dem Stegreif aus dem Ärmel schütteln?
Ja, ich glaube, da wird sich nicht viel ändern. Also im Tor Dominik Reimann, dann links, also Viererkette wird dann von links nach rechts Musonda, Müller, Mathiesen und rechts dann Bockhorn. Oder Herrscher, da weiß ich noch nicht so genau. Herrscher war nach seiner Einwechslung am Wochenende eigentlich schon ziemlich gut. Bockhorn hatte defensiv so ein bisschen Probleme. Gut, da hieß der Gegenspieler auch Raphael Obermeier, das ist nur auch kein Blinder. Das stimmt. Ja, dann zentrales Mittelfeld, glaube ich. Ich hoffe, dass Gnaka nicht spielt. Ich hoffe, dass Steinmach da spielen wird. Also Steinmach, Ulrich und Michel dann im Mittelfeld. Ja, und vorne die Dreierreihe, Barisch Artig, Matthäus Schukowski und rechts, denke ich, wird man entweder mit Tachi oder mit Herrscher anfangen, je nachdem, wie man hinten eben spielen wird.
Ja, okay. Ja, ansonsten verletzt bei euch gerade, Daniel Heber ist verletzt in der Defensive und die anderen, ich glaube, Tak Chayet, Samuel Loric und ja, Noah Kruth hatten wir auch schon gesagt, das fällt jetzt vielleicht nicht so sehr ins Gewicht und dann noch Luca Hyrileinen.
Nee, das ist, die sind ja alle schon, also entweder schon ewig weg oder noch nicht wirklich eine Rolle gespielt in dieser Saison. Genau.
Ja, und dann gucken wir noch auf uns. Ja, wird die Raute kommen bei Fortuna? Ich glaube ja, denn Mislintat hat heute auch nochmal bestätigt, dass das auch ein bisschen mit Blick auf die aktuellen Probleme im Kader gemacht wurde, dass wir einen Trainer verpflichtet haben, der ja durchaus eher das Zentrum stärkt. Und das ist tatsächlich der Mannschaftsbereich, in dem wir keine Ausfälle haben. Im Gegenteil, da kommt jetzt mit Sima Susu sogar noch jemand zurück. Naja, keine Ausfälle, außer Florent Muslia. Aber wer ist das schon, ne? Als ob der so wichtig wäre.
Die vier Tore.
Ja, genau. Ich glaube also, dass wir auch tatsächlich zur Viererkette zurückkehren gegen euch. Jetzt das erste Mal in der Rückserie. Also Kastenmeier am Tor, in dem Fall hier von rechts nach links. Ich glaube, Lündahl jetzt nach seiner Einwechslung könnte bereit für die Startelf sein. Wobei ich auch Iua heute zumindest auf dem Trainingsplatz auf den Bildern gesehen habe. Mhm. Oberdorf und Eguli dürften drinbleiben in der Kette. Und ja, links da ist natürlich sicher ein bisschen das Problem. Da könnte ich mir aber, weil er auch Linksfuß ist, Luca Raimund dann ein bisschen behelfsweise als Linksverteidiger. Also bitte nicht weitersagen, Thomas, ja? Bitte nicht
mit dem Alter angreifen.
Wer spielt da? Spielt der Artig? Naja, das ist ja. Nee, der spielt
vorne links spielt Barisch, ja, genau.
Ja, genau. Ja, und dann die Raute kann ich mir ehrlicherweise echt ganz gut vorstellen. Mit Tanaka auf der 6.
Ja.
Dann rechts und links Elassouzi und Sima Susu und vorne als 10er Appelkamp. Ist sogar heute ein bisschen gefallen. Ich glaube, Mislintat hat das mal angesprochen. Mhm. Appelkamp aus unserer Erfahrung eher ein Halbraumspieler, aber. Why not? Ja, und ein Zweiersturm, denn, also Itten ist klar, aber es wurde heute auch ein bisschen davon gesprochen, mal den Druck von Itten da ein bisschen wegzunehmen. Ich weiß nicht, ob Ljubicic Punkte gesammelt hat letzte Woche, der ist einfach noch nicht so richtig fit. Ich könnte mir vorstellen, dass Jordi Paulina da auch als ein beweglicher, durchaus schneller Angreifer neben Itten beginnen wird. Also ich glaube, ein 4-4-2 mit Raute wird euch erwarten. Ist mein, also wirklich mit viel Vorsicht zu genießende mögliche Aufstellung hier, denn ist immer schwierig nach einem Trainerwechsel. Da weiß man nicht so genau, was passieren wird.
Ja, ich bin beim 1-2. Also die drei Tore in einem Spiel, die sehe ich uns nicht schießen. Aber da lasse ich mich natürlich gerne eines Besseren belehren.
Neues System, alles wird gut.
Ja, alles wird besser. Ja, dann meine Lieblingsabschlussfrage. Ich habe mir von Dritten sagen lassen, denn selber war ich noch nie am Vortag in Magdeburg und das wird auch dieses Mal nicht so sein, dass Magdeburg jetzt nicht zwingend der Ort ist, an dem man besonders offen seine Fanklamotten der Gastmannschaft zur Schau tragen sollte, wenn man sich in der Stadt bewegt. Aber vielleicht hast du ja trotzdem eine Idee, wo man als Düsseldorf-Fan vielleicht sogar mit einem roten Schal oder ähnlichem etwas essen und oder trinken gehen kann, ohne direkt auch mal über die Stadtgrenze herausgeprügelt zu werden, um es mal sehr plakativ zu machen.
Mann.
Da kommen meine
Nein. Das steht hier nicht im Skript so, ne?
Das sind ja wieder Vorurteile hier. Ja. Das ist ja.
Lass es mich anders formulieren.
Also ganz so schlimm sind wir hier im Osten dann auch nicht.
Wo kann man denn die berühmte Magdeburger Gastfreundlichkeit als Gastfan besonders gut
so nämlich
erleben?
Grundsätzlich erstmal im Gästeblock.
Ja, aber siehste? Da gab es letztes Jahr nicht mal eine Wurst.
Da gab es nur Sandwiches.
In diesem Block 13, aber der ist dieses Jahr nicht offen, weil wir nicht mit so vielen kommen.
Also mit Fanklamotten ist tatsächlich schwierig.
Naja.
Das würde ich
nicht machen.
Vermeiden. Mhm. Würde ich wirklich vermeiden wollen. Es gibt leider Gottes dann doch immer mal den einen oder anderen Idioten, der dann meint, er müsse da. Also es gibt definitiv schon Ecken, wo das auch egal ist. Also, aber ich würde es trotzdem, gerade bei so einem Spiel, würde ich es vermeiden. Ich würde jetzt hier nicht behangen wie ein Christbaum hier am Vortag durch die Magdeburger Innenstadt laufen.
Okay.
Das wäre, glaube ich, grundsätzlich keine gute Idee. Das ist ja leider Gottes nicht nur bei uns so.
Das stimmt.
Ansonsten, wo kann man hingehen? Ja, da ich jetzt hier nicht so der große Ausgeher, was das angeht, bin.
Habt ihr denn ein Brauhaus in Magdeburg? Eine eigene Biermarke? Hat das
eine Biermarke? Ja, es gab es mal. Mhm. Das ist jetzt wieder so ein bisschen im Kommen. In ihrem Stadtteil Buckau heißt der. Da ist so eine kleine Brauerei. Die machen so ganz bisschen was, aber jetzt nichts Großes. Kriegt
wie
man auch.
Die? Weißt du das?
Brewkau.
Dann haben wir doch schon einen Geheimtipp.
Also Brewkau, also wie Brauen auf Englisch und dann halt CKAU, also B-R-E-W, CKAU, das ist so eine kleine.
Brewkau.
So eine kleine Lokalität. Okay. An der Schönebecker Straße. Ansonsten, ja, Hasselbachplatz kann man sicherlich mal gucken. Das ist das M2, da kann man sicherlich mal was trinken gehen oder auch. Also am Hasselbachplatz findet man sicherlich was. Da so in diesem Großraum findet man auf jeden Fall was, wo man was trinken gehen kann. Aber wie gesagt, ich würde die Fanklamotten dann da lassen, wo sie sicher sind. Also entweder im Hotel oder eben wo auch immer im Auto, keine Ahnung. Aber ich würde es wirklich vermeiden, an deren Stelle, die jetzt hierher kommen, einen Tag vorher, da jetzt wirklich behangen wie ein Christbaum und erkennbar als Fortuna Düsseldorf-Fan hier durch die Stadt zu laufen, würde ich nicht machen.
Ja, Jan ist, denke ich, auch ein guter Hinweis. Ja, wunderbar. Dann, Thomas, vielen Dank. Das war wie immer sehr spaßig. Und ich würde sagen, dann schauen wir mal, was uns da am Samstag dann erwartet. Also ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne und danke für die Einladung und viel Erfolg für die Saison ab Spieltag 31 natürlich noch.
Ja,
das wünschen wir euch auch und auch von mir noch vielen Dank und tschüss.
Genau.
Ciao, dann, ciao.
Ja, tschüss an dich und tschüss an alle da draußen und ja, wir hören uns dann am Wochenende. Macht es gut.